Es wird uns in den Passionstagen erst bewusst, in was für einer gottlosen Zeit wir heute leben. Wir leben in einer Zeit, wo selbst in der Christenheit der Wiedergott, der Übermensch, sich in den Tempel Gottes setzt. Wenn Paulus davon gesprochen hat, in den Tempel Gottes, dann war das immer die Gemeinde. Der Paulus sprach nur vom Tempel, von der Gemeinde, der Tempel Gottes, der seid ihr. Und das vom 2. Thessalonicher 2 erfüllt sich in diesen Tagen, dass in der Christenheit der Wiederchrist das Wort führt, das Wort Gottes umdreht, zerstört, die Ordnung Gottes auflöst, dass die Welt dann irre geht und das nicht mehr weiß, das ist dann nur eine Folge. Sie müssen wissen, in unserer Geschichte, auch des Volkes, war es so, dass das Wissen um Jesus Christus und die Offenbarung, die dort geschehen ist, unsere ganze Kultur geprägt hat. Unser Bundespräsident Herzog, ein Staatsrechtler, hat immer darauf hingewiesen, ohne das Kreuz von Jesus gibt es keine Menschenwürde. Dass selbst der Schächer von Jesus noch die Chance der Umkehr kriegt. Und das müssen Sie wissen, dass eine gnadenlose Welt uns droht, wenn der Mensch keine Vergebung mehr kennt und nimmer weiß, dass er vor Gott sein Leben verantworten muss und dass es eine Umkehr gibt und eine Barmherzigkeit und eine Gnade, in der man sich bergen kann. Ja, auch die Menschenrechte, die immer wieder beschworen werden, sind in unserer Welt doch kein Allgemeingut. 1995 haben die Muslimstaaten in der Konferenz von Kairo festgestellt, die Menschenrechte, die gelten für die Muslimstaaten, nur es sind 60 Muslimstaaten gewesen, nur sofern sie mit der Scharia übereinstimmen. Das ist ein christliches Erbe vom gekreuzigten Jesus, ein Teil vom Evangelium. Sie müssen wissen, dass das alles in unserem Volk am Kippen ist, auch in den Regierenden. Und es war auch entscheidend, dass immer wieder gerade Bundespräsident Herzog darauf hingewiesen hat, ohne die Bibel sind all diese großen Sachen der Menschenwürde und der Barmherzigkeit, auch des Wissens um die Vorläufigkeit unserer Entscheidungen gar nicht denkbar. Das ist schon lange weggewischt, auch innerhalb der christlichen Parteien. Und deshalb müssen wir uns an die Bibel halten, dass unser Leben wenigstens noch in dieser Spur lebt. Und es ist ganz wunderbar, im Kreuz von Jesus läuft alles zusammen. Alles, was wir entdecken. Unser Leben und das Kreuz von Jesus sind wir ohne Hoffnung. Gibt es keine Auferstehung, keine Hoffnung ewigen Lebens, woher auch? In der Welt gibt es das nicht. Nur durch Jesus haben wir eine gewisse Hoffnung. Und darum ist es so wichtig, dass wir das erkennen wieder, was uns Jesus geben will. Und heute Abend, da geht es ums Sterben. Das ist todsicher, auch bei dir, dass du sterben wirst. Bloß der Termin ist nicht klar. Und das ist so wichtig, dass wir uns darauf rüsten, auf das Sterben. Man kann das theoretisch in seinem Kopf ganz gut zurechtlegen, aber die Wirklichkeit sieht ganz anders aus. Und dann ist so wichtig, dass ich sage, was einst der Traugott Hahn gesagt hat, der im Baltikum bei den Bolschewiken 1919 gefangen war. Und da hat der Gemeinde beim Abschied gesagt, der Herr Jesus hat schon die Umstände meines Sterbens geordnet, dass Jesus auch ein Herr ist über mein Sterben. Er ist ein Herr des Lebens und des Todes, so wie ich in dieses Leben hineingestellt bin. Verstehen kann ich es nicht. Ich kann nicht verstehen, warum ich als Mann geboren bin und nicht als Frau. Ich kann nicht verstehen, warum ich 1938 geboren bin und nicht 1872. Ich kann auch nicht verstehen, warum ich in Deutschland geboren bin und nicht in Russland oder in China. Das versteht überhaupt keiner, aber der Herr hat es gewusst. Der Herr hat mein Leben geplant. Und das Herrliche, was wir heute Abend wissen, dass der Herr auch die Umstände meines Sterbens ordnet. Und ganz wichtig ist, ganz arg schön, lieber David, dass du gerade diesen Psalm 31 gelesen hast, das ist wichtig. Wie oft hat Jesus Bibel zitiert? Und es ist heute ein ganz schlimmer Unfug und ein Verbrechen, dass wir unsere Kinder nichts mehr auswendig lernen lassen. Ich verstehe das nicht. Nur was man intus hat im Kopf, das kann man übersetzen in den schwersten Stunden. Wenn sie auf der Intensivstation liegen oder wie meine Frau in einer Operation, wo dann die Ärzte durchgedreht haben, in der Panik alle Schimpfwörter gerufen haben, weil ihr Blut nicht geronnen ist und sie das niemand in den Griff bekommen haben, sagt, ich hatte einen Frieden. Die haben mir dauernd die Bibelworte vorgesagt. Das hat Jesus getan, schon als der Teufel Jesus versuchen wollte. Die Verführung ist das Schlimmste, was die Gemeinde bedroht. Und nur das Bibelwort kann uns bewahren. Wir haben das ja heute Morgen schon gesagt, dass das Bibelwort wahr und gewiss ist. Es gibt keine einzige Stelle der Bibel, wo Sie sagen können, das ist nicht wahr. Es wird alles erfüllt werden, wie es in der Geschichte immer wieder kommt, auf das erfüllt würde, was geschrieben steht. Und wie Jesus die Schrift genommen hat, die Schrift, die nicht gebrochen werden kann, und er hat auch in seiner Todesstunde diese großen Worte der Psalmen gebetet und diese großen Verheißungen. Ich habe das ja ganz früh schon im Jahr, Anfang der Corona-Krise, öffentlich gemacht und habe gesagt, das ist ein Verbrechen, wenn man die Sterbenden nicht begleiten darf. Das darf kein Staat von uns verlangen. Und das ist so unentschuldbar, was damals in diesen Zeiten passiert ist. Ich war dort bei einem Gottesdienst in Eisingen und da saß der Bürgermeister an der Orgel und hat sich furchtbar aufgeregt. Ich habe gesagt, dass man die Kranken einsperrt wie ins Zuchthaus. Wir wollen doch nur das Beste. Aber das ist nicht das Beste, wenn man die Kranken allein lässt. Was soll denn ein Sterbender noch vor der Ansteckung sich fürchten? Da macht es ja sowieso nichts mehr aus, wenn er auf dem Weg des Todes ist. Aber lassen Sie niemand ungetröstet sterben. Auf dem Höhepunkt der Christenverfolgung in Russland war es interessant, da haben die Kommunisten immer wieder gefragt, warum sind denn die kleinen Christengemeinden so anziehend, dass so viele dorthin laufen? Sie haben es ja mit aller Macht der Verfolgung nicht fertig gemacht, die Christen zu zerstören, auch die vielen, die in Straflager gewandert sind. Und da war ein Punkt, sie arbeiten so zuverlässig und sie leben den Frieden, und aber der wichtigste Punkt, sie lassen niemand ungetröstet sterben. Ich habe das in Kuba wieder erlebt, wo die Christen, große Christen, von 90% sind illegal und nicht registrierte Gemeinden, obwohl sie jeden Monat die Registrierung beantragen. Und morgens schon um 9:30 laufen die jungen Prediger, tun sie, wo geht dann hin, wir besuchen die Leute, ja lassen die euch rein, das sind die Atheisten sind doch froh, dass wir kommen am Sterbebett, weil sie sich nicht zu helfen wissen. Wissen sie das? Und das ist nur das Wort Gottes, was hilft und tröstet. Und darum lesen wir jetzt dieses Wort, Vers 43 in Lukas 23, Vers 46 in Lukas 23. Und Jesus rief laut, Vater, ich befehle meinen Geist in deine Hände. Und als er das gesagt hatte, verschied er. Es ist gut, dass wir verschiedene Evangelien haben. Lukas hat das aufgezeichnet. Lukas war ja sehr spät. Hat er das Evangelium dann geschrieben, hat die Teile, die den anderen fehlten, auch die Geburtsgeschichte Jesu gehabt. Aber auch dieses Wort findet sich nur bei Lukas im Evangelium. Aber ganz wichtig, dass Jesus dieses Psalmzitat hat, meine Zeit steht in deinen Händen. Und das ist ganz wichtig angesichts der Macht des Todes. Menschen, die Jesus nicht gehören, die sind von einer großen Ratlosigkeit befallen, wenn es ums Sterben geht. Ich habe ja viele Menschen beerdigen müssen in ungläubigen Familien und dann waren die Sterbegespräche immer da beim Trauergespräch. Und dann war das immer so ein Spruch, der Oma geht's jetzt gut. Ich hätte immer gesagt, seid ihr sicher? Seid ihr sicher? Ich will doch nicht eine halbe Stunde im Sarg liegen. Dieser Spruch, der Oma geht's jetzt gut, mit einer großen Unbekümmertheit. Und wir wissen doch um den Ernst des Gerichtes Gottes, am jüngsten Tag. Wir wissen, offenbar werden vom Richterstuhl Christi, dass ein jeder empfange, was er getan hat, bei Leibesleben, sei gut oder böse. Das Sterben ist ganz arg schwer. Wenn Sie in den Supermarkt gehen und einkaufen und füllen Ihren Wagen mit allen Gütern, dann kommt die Kasse und dann müssen Sie zahlen. Und der Tod, das ist der Zahltag unseres Lebens. Und jeder Mensch spürt etwas davon. Und es gibt in unserem Leben ein Bewusstsein der Reue. Das kommt in unserem Leben besonders, da es eine Auferstehung auch der Sünden gibt. Im Alter leiden wir darunter, gerade in den schlaflosen Nächten. Warum waren wir eigentlich bei unseren Eltern so schwierig? Warum haben wir denen so viele Wunden zugefügt? Warum haben wir denen in der Klasse damals so gehänselt, der körperliche Gebrechen hat oder eine andere Hautfarbe? Wissen Sie es eigentlich noch, was das war? Im Kindergarten geht es gnadenlos zu, mit der Starke, die Kleinen schlägelt und unterdrückt. Aber unser Leben, das wird im Angesicht des Todes uns ganz furchtbar werden. Und es steht so viel drin in der Bibel von unserer Todesstunde. Und darum ist es ganz wichtig, dass Jesus unseren Tod umfunktioniert hat, das ist ein modernes Wort. Er hat unseren Tod umfunktioniert, er hat diesen schweren Tod erlitten. Dieses Sterben mit der ganzen Not des Bankrotts eines stolzen Menschen. Psalm 31 ist das so beschrieben, wo die Feinde so wüten können, wo man nichts dagegen setzen kann. Das ist ganz arg schwer. Jesus sagt ja in Johannes 10, das ist ein wichtiger Vers, da sagt Jesus, niemand nimmt das Leben von mir, sondern ich selber lasse es. Ich habe es Macht, es zu lassen und habe Macht, es wieder zu nehmen. Dies Gebot habe ich empfangen von meinem Vater. Das Große beim Sterben Jesus, dass er es freiwillig tut. Er geht ins Sterben für uns, damit unser Tod ein anderer sei, als es vor dem Tod von Jesus war. Ein Spottertod ist worden, heißt es in einem Osterlied. Das ist ganz wichtig. Jesus lebt, mit ihm auch ich tot, wo sind nun deine Schrecken? Er erlebt und wird auch mich von den Toten auferwecken. Das ist ganz wunderbar. Und das Erste, was wir aus diesem herrlichen Psalmwort lesen, dass Jesus sagt, Vater, das steht nicht im Psalm 31 drin. Da steht das nur drin, ich befehle meinen Geist in deine Hände, aber Jesus hat uns das groß gemacht. Wir sterben und legen unser Leben in die Vaterhand Gottes. Und Gott, der Vater, ist was ganz anderes als wir irdischen Väter. Er ist der Vater, das Urbild von allem, was Vaterschaft heißt. Er hat die Welt geschaffen, er hat dein Leben gewollt, hat er dich gesucht, hat in der Liebe wie beim verlorenen Sohn, der jeden Tag dasteht, wann kommst du denn endlich? Der Vater, der dich sucht und aus einer Weltnot, in der wir leben, in der Weltangst, in der wir so oft leiden, will er dich heimholen in seinen Frieden. Und das ist ganz wichtig, dass wir dies für uns selber lernen und auch mit den Schwerkranken besprechen. Mein Bruder Rolf hat ja noch, bevor er gestorben ist, auch ein Buch geschrieben im Brunnenverlag. Es ist nicht sehr viel gelaufen, aber bereit und zugerüstet sterben. Ganz einfach. Wie bringen wir unser Leben in Ordnung im Licht des jüngsten Tages? Wie können wir noch Dinge in Ordnung bringen, die nötig sind? Wie können wir Menschen noch danken für Gutes, was sie empfangen haben? Und wir können wir uns zurüsten auf den Tag unseres Sterbens. Ich bin ja im Altpietismus aufgewachsen, Hülben in der Tradition und hinten unsere lieben Prägitzer, die haben ja auch den Brauch der Altpietisten, dass man dort immer nur die Hillerlieder gesungen hat. Und ich kann mir das nicht anders vorstellen, als diese Lieder, der Hirt am Kreuz gestorben, hat Fried und Heil erworben. Nun gilt, bei seinen Schafen das Sterben ein Entschlaf. Es ist nimmer der Todeskampf, ein Schlaf. Sie gehen nicht als Verbrecher zur Strafe und der Reihe, sie gehen nur hin und liegen wie Streiter nach den Kriegen. Ohne Angst, vor allem Jammer, gehen sie in ihre Kammer. Gucken Sie mal die herrlichen Lieder an. Hillers Schatzkästlein. Tod, mein Hütlein, kannst du brechen, dass ein Werk aus Leimen ist, aus Erde. Aber da ist nichts zu rächen. Der Tod ist nicht mehr das Gericht Gottes, wo ich in Jesus sterbe. Und das ist so wichtig, dass wir den Sterbenden und Kranken zusagen, dass wir auch dabei bleiben und auch das merken für unser Leben, das ist mein Leben. Und das, was heute so unsere Jugend so erfüllt, so stolz, was wir alles können, das vergeht uns ja, wenn wir am Sterbebett sitzen. Ich hatte in meiner ersten Gemeinde schwere einen 19-jährigen jungen Mann zu beerdigen, der als Autofahrer mit über 100 Stundenkilometern in einer Kurve rausgefahren ist. Und dort war es üblich, dass die Jahrgangsfreunde den Sarg getragen haben. Man hat den vierten Mann nicht gekriegt aus der Jahrgangsgruppe, obwohl das über 30 waren. Die jungen Leute haben Angst, dem Tod in die Augen zu sehen. Und darum ist Wissen, dass nur durch Jesus ich meine Todesstunde überhaupt bewältigen kann. Und das ist so ein großer Trost, den ich habe. Und nun wollte ich Ihnen die Freude machen, aber wir haben ja im September noch diese Freizeit über die Lieder, wo am letzten Mal dann das geht um die Ewigkeitslieder. Was ist das Gesangbuchreich? Jerusalem, du hochgebaute Stadt, wollt Gott, ich wäre in dir. Vom sehnenden Herz mit Jubelklang, dass ich einmal eintreten darf in die Herrlichkeit. Oder Philipp Spitta, bei dir, Jesus, will ich bleiben. Und dann die drei letzten Verse. Ach, das ist doch herrlich. Wird mein Auge dunkler, trüber, dann erleuchte meinen Geist, dass ich fröhlich ziehe hinüber, wie man nach der Heimat reist. Wir müssen das lernen, dass wir nicht mehr vor dem Tod der Macht stehen, sondern die Macht des Todes ist durch Jesus gebrochen, nicht erst am Ostermorgen, sondern im Sterben am Karfreitag hat Jesus die Todesmacht besiegt. Es hat mich dann tief geprägt, wie meine Großmutter Busch geheiratet hat. In Hülben war die Hochzeit und da ist am Vortag ein Familienmitglied gestorben. Und da hat der Hausvater Kult gesagt, jetzt macht man die Türe zum Sarg zu und jetzt feiern wir fröhlich Hochzeit. War nur die Türe dazwischen. Im Angesicht des Sterbens, wir lassen uns doch nicht mehr schrecken. Das war ja das Unverschämte, auch der Regierenden, dass sie uns vor dem kleinen Virus geängstet haben. Da gibt es ganz andere Ebolas und andere Virus und da gibt es noch viel schlimmere. Beim Rinderwahn, da hüpfen sie rum wie ein verrücktes Kalb. Die hat mir alle geschlachtet, die Tiere. Was gibt's alles? Aber da hat man uns Angst gemacht, wie verrückt. Und endlich ist entlarvt, dass es alles Unsinn war, was man machte. Hoffentlich lesen Sie es auch, was da ist. Aber dass wir uns nicht mehr ängstigen lassen, auch wenn es darum geht, dass ich dem Tod ins Auge blicken muss. Und das ist so wunderbar, dass uns Jesus diesen herrlichen Trost gibt, des Wissens, ich lege mein Leben in die Hände Gottes. Und er bestimmt über mein Leben, habe ja nie gedacht, dass ich so alt werden würde. Mein Leben war immer sehr gefüllt, aufregend und meine Frau ähnlich durch manche Not, die man auch gegangen ist. Aber wir wissen, das ist ein Geschenk. Meine Zeit steht in deinen Händen. Und solange es der Herr gibt, ist das eine gefüllte Zeit. Das gibt es in der Bibel nie, Ruhestand. Man kann Finanzbeamte und Polizisten pensionieren, aber Boten Gottes kann man nie pensionieren. Solange wir leben, wenn ich nur noch Stunden auf Erden zähle, habe ich den Auftrag, die Gnade Gottes zu rühmen. Und das ist so wunderbar. Und dann gehen Sie durch die Lieder durch noch einmal den großen Trost, den die uns gegeben haben, diese herrlichen Glaubenslieder angesichts des Sterbens. Und wie viele haben das durchlitten? Wir haben ja ein Buch geschrieben, das ist nur digitalisiert in der dem Datei sermon-online.de drin, wo alle unsere Bücher auch drin sind, die man aufrufen kann. Das ist so gleichzeitig die Bibel in 50 Sprachen, eine wunderbare Datei. Da haben wir geschrieben, die mit Tränen säen, werden mit Freuden ernten. Der große Friedrich von Bodelschwingen, Spielkamerad des späteren Kaisers Friedrich III., drei Kaiserjahr, der im Berliner Schloss aus und einging als Spielkamerad des kommenden Kaisers, Sohn des preußischen Innenministers, seine Frau, Tochter des preußischen Finanzministers, der nach Paris ging, um die Gassenarbeiter, die deutschen Straßenkehrer zu betreuen. Und da ist er zurückgegangen in ein Pfarramt in Westfalen. Und dann sind in 4 Wochen 4 Kinder gestorben, alle 4, an Diphtherie. Und das müssen Sie einmal lesen, der Trost. Wie ein Vater die Kinder auf den Arm nimmt und mit ihnen über Sterben redet. Das müssen Sie lesen, weil das für Sie stärkend ist. Und dann müssen Sie es im Gesangbuch noch einmal sehen. Philipp Spitta, auf den Tod eines Kindes, Paul Gerhardt, die beiden Lieder, natürlich nur im alten Gesangbuch, da streicht man halt raus, weil man meint, man braucht das ja nicht mehr. Wo der Paul Gerhardt davon spricht, was das ist für ein Schmerz, ein Kind hat sich, und dann sagt er, wenn ich es jetzt sehen könnte, was du erlebst, ich müsste heulen vor Freude, dass du das erleben darfst, beim Heiland zu sein in der Ewigkeit. Und das ist doch so wunderbar, dass wir nicht mehr den Tod fürchten bei allen menschlichen Schmerzen. Wir haben die kreatürliche Angst vor dem Sterben, aber wir dürfen den ewigen Trost spüren. Ich habe es ja bei den Beerdigungen oft schon gehabt, ganz gottlose Leute. Es gibt ja in Württemberg den schönen Spruch, verlogen wie ein Leichenred. Und deshalb brauchen wir nie die Leute loben, die haben ja immer gesagt, sagen Sie, es war eine gute Mutter, und sagt, das muss man ja nur da sagen, wo es nicht stimmt. Sonst wissen es ja die Leute auch. Dann haben die Leute gesagt, ja, Sie haben recht, man muss es nicht sagen. Ich bin nicht da, um die Leute zu loben. Aber Beerdigung gesagt, wissen Sie, dass mir graut, wenn ich an einem Sarg stehe. Habe ich immer angefangen. Und da denke ich an mein Sterben. Jetzt möchte ich Ihnen sagen, was mich einzig tröstet im Blick auf mein Sterben. Da habe ich von Jesus geredet. Und interessant, dass die gottlosen Leute am dankbarsten waren, ergriffen sind, wenn sie einfach sagen, Jesus hat das gesagt und er tröstet mich. Der Johann Tobias Beck war ja ein großer Bibeltheologe in Basel. Das war ein Lehrstuhl, der nur mit Spenden erhalten wurde, der bibeltreuen Gemeinde. Johann Tobias Beck war ein mutiger Mann. Und er hat seine Frau verloren, die gestorben ist, und ein Kind. Und als einmal ein Freund von ihm auch das erlebt hat, dass seine Frau gestorben ist, dann hat er ihr, dem Freund, einen Trostbrief geschrieben und sagt, ich habe in meiner Trauer so überwältigend das Wort der Bibel erlebt, mit einem ungeheuren Trost. Er hat immer gesagt, man darf nicht nur einige Worte rausgeben, man muss die ganze Bibel hören mit ihrem Zeugnis angesichts der Todesmacht. Und dann hat er hinzugesetzt, wenn ich meine Lieben wiederbekommen könnte und müsste dafür den Trost hergeben, den ich empfangen habe in der Trauer, ich wüsste nicht, was ich wählen sollte. So groß war der Trost Gottes. Und das müssen Sie wissen, dass Sie nur im Wort Gottes den Frieden finden, was ganz wichtig ist, auch beim Abschied nehmen, war mir immer wichtig, dass wir gebeten haben, Herr, vergib uns, was wir versäumt haben am Verstorbenen. Ich bin hier in einem Grab gestanden, ohne gedacht zu haben, den hätte ich noch öfter besuchen müssen. Und erst recht, wenn man in der Familie denkt, wir haben auch manches Böse vielleicht mal miteinander gesprochen oder wenig Liebevolles. Aber das Herrliche, dass die Bibel einen mächtigen Trost gibt, das wissen nur Leute, die wissen, dass das Wort Gottes redet mit einer ganz ungeheuren Kraft. Und das hat Jesus für uns erworben, indem er das Schreckensgericht des Todes weggenommen hat. Und dass ich weiß, wo ich in dem Herrn sterbe, habe ich auch das Gericht des Todes überwunden. Und die dunklen Dinge meines Lebens, die kommen nicht mehr vor. Es ist alles vergeben und vergessen. Die Sterbenden können oft nicht sagen, was sie bewegt. Aber darum dürfen sie ihnen das sagen, Jesus macht dich frei von aller Schuld und versenkt das in des Meeres Tiefe, wo dran steht noch ein Schild am Ufer, Fischen verboten. Was im Blut von Jesus vergeben ist, ist frei geworden. Vater, ich befehle meinen Geist in deine Hände. Selig sind die Toten, die in dem Herrn sterben. Das ist ganz Großes, sie sind glücklich. Das ist das größte Ziel. Ich kann Ihnen sagen, dass ich jedes Mal Bangigkeit habe, bis heute, wenn ich zu den Schwerkranken gehe. Man weiß ja, dass das immer sein könnte, dass der andere sagt, du sagst mir ja bloß Worte. Aber ich habe es nie erlebt, dass die Schwerkranken mir das gesagt haben, das sind doch nur Worte, was du sagst. die sagten, das ist das Allerherrlichste, was du mir jetzt sagst. Und ich habe den großen Frieden Gottes und ich habe diese Geborgenheit im Herrn. Auf den Intensivstationen, es sollen wohl Berge weichen und Hügel hinfallen. Sagen Sie das. Die Kranken können nicht viel fassen. Sagen Sie ein einfaches Wort. Schön, dass man früher einen Spruch, ein Liederbuch hatte, wo man noch wusste, welche Worte groß sind. Die großen Verheißungen. Fürchte dich nicht, ich habe dich erlöst, ich habe dich bei deinem Namen gerufen. Du bist mein. Niemand kann dich aus meiner Hand reißen, der gute Hirte. Das ist ja wunderbar, dass uns Jesus den Frieden erworben hat, dass es ein Heimgang wird. Ein Heimgang wird. Wenn nach der Erde Leid, Arbeit und Pein, Hedwig von Redern hat uns das Lied geschrieben. Das Herrlichste, was vor uns war, ich darf Jesus sehen in seiner wunderbaren Gestalt. Und die Liederdichterin Fanny Crosby, die erblindet war durch einen Fehler eines Helfers in der Kindheit, der die falsche Salbe aufgetragen hat, hat gesagt, wie sie einmal gefragt wurde, ob sie nicht zu einem Heilungsevangelisten mitkommen wolle, der könne vielleicht ihr das Augenlicht wieder schenken, sagt, wenn ich sterbe, das Größte, ich möchte Jesus sehen, das Erste in der Herrlichkeit. Und das ist die Freude, auf die wir zugehen, dass wir ihn sehen von Angesicht zu Angesicht. Nach all dem Jammer dieser Welt, und das ist ja 95 Jahre alt geworden mit ihren 9000 Liedern, die sie gedichtet hat. Aber das ist so groß, dass wir diese Hoffnung ewigen Lebens haben. Das dürfen Sie auch anderen sagen, es ist immer schwer. Aber Sie dürfen ihnen sagen, ich wünsche Ihnen, dass Sie jetzt erleben, wie Jesus durch sein Wort zu Ihnen redet. Ganz arg schwer, wenn Menschen ungetröstet sterben. Wenn man über die Friedhöfe geht, bei uns in Stuttgart, da gibt es ja Grabdenkmäler. Heute ist ja merkwürdig, dass das Kreuz auf vielen Gräbern fehlt. Aber schon in der Zeit der Aufklärung haben sich dann die Gebildeten so eine abgebrochene Säule auf ihr Grab stellen lassen. Schrecklich, die Hoffnungslosigkeit eines Menschen, was alles zerbrochen ist. Und das ist ganz wichtig, dass sie das tun. Wir hatten in unserer Gemeinde eine liebe Frau, ist ja eine Mutter, die in jungen Jahren sehr schwer krebskrank wurde und wir haben sie begleitet. Sie hat mich geholt im Robert-Bosch-Krankenhaus, da war sie schwanger und die Ärzte haben ihr eröffnet, dass das Kind im Mutterleib getötet werden muss. Sie wird es eh nicht überleben. Wir haben geweint, gebetet. Die Mutter hat es nicht zugelassen, sie hat das Kind entbunden und hat sogar noch erlebt, wie das Kind als Zwölfjähriger beim Würstelsbraten, wo ein lieber Onkel Spiritus übers Feuer geleert hat und völlig verbrannt ist. Über 60% dritten Grades Brandwunden im Hubschrauber. Und auch das hat der junge Mann erlebt, heute ist er Ingenieur, groß in einem württembergischen Werk. Aber wenn das immer erlebt, was das ist angesichts des Todes, nur das Evangelium. Und dass Jesus da ist, der dein Leben auch segnet, auch auf den bösen Wegen. Wir leben in einer Welt, in der wir sehr schwere, raue Wege gehen und geführt werden, aber wir erleben die Herrlichkeit des Heilands, der immer in den Schrecken dieser Welt sich offenbart als der gnädige Herr und Heiland. Und das dürfen wir wissen, dass diese Worte Gottes uns hinüberleiten und dass sie uns trösten. Und dass es nur das eine gibt, ich bin in der Hand Gottes geborgen, im Leben und auch im Sterben. Mir waren die Worte im Johannesevangelium immer so wichtig, wo Jesus sagt am Grab des Lazarus, ich bin die Auferstehung des Lebens. Wer an mich glaubt, der wird leben, auch wenn er stirbt. Wie? Ist er doch tot? Nein. Und wer da lebt und glaubt an mich, der wird nimmer mehr sterben. Ja, soweit, wie Jesus dann sagt, den Tod nicht schmecken. Manche haben gesagt, was ist das, den Tod nicht schmecken, dass ich die Bitterkeit des Todes nicht mehr spüre. Wir waren einmal bei einer schwer sterbenden Frau, es war furchtbar, wie sie in der Bewusstlosigkeit des Komas gestöhnt hat und geschrien hat. Und am nächsten Morgen sagen wir, wie ging es denn? Da sagt, ich weiß gar nichts. Es ist oft schwieriger, wenn Sie außen stehen am Sterbebett. Lassen Sie sich nicht bedrücken durch die Leiden und Seufzen der Sterbenden. Das ist die körperliche Schwachheit. Der Herr hat die Verheißung gegeben, dass er uns wie die Träumenden hindurchführt. Und das ist ganz wunderbar. Ohne diesen Tod von Jesus am Kreuz wüssten wir das gar nicht, dass es diesen großen Trost gibt. Meine Frau hat ja den Jugendchor geleitet, im Jugendbibelkreis. Und junge Leute, war einer dabei, war ein Katholik. Er war begeisterter Grüner, hat er immer das Abzeichen getragen für die Natur, hat er gelebt. Aber wirklich ein Jesus-Jünger, in der Gebetsgemeinschaft mitgebetet. Und dann kam der Anruf wieder, Robert Bosch Krankenhaus, hatte eine galoppierende Leukämie, nur wenige Tage. Gesunder junger Mann, Physikstudent, prächtiges Abitur gemacht, einziges Kind seiner Eltern. Und meine Frau geht hin als Chorleiterin. Das erste Wort, es geht zur Herrlichkeit. Verstehe ich bis heute noch nicht. Wie ein junger Mann mit 24 Jahren, aus blühendem Leben, plötzlich die Klarheit bekommt, dass ihm der Herr die Gewissheit gibt. Es geht zur Herrlichkeit. Und der ungläubige Vater, der in der Nacht dort saß, sagt, da drüben liegt das Testament, Vater, lies den 23. Psalm, der ist für dich. Er hat den Vater doch getröstet. Die meisten jungen Leute aus dem Bibelkreis haben sich über dem Sterben dieses Physikstudenten bekehrt, weil ihnen das zum ersten Mal bewusst war. Es gibt keine andere Hoffnung im Sterben dieser Welt. Und das ist so wichtig, dass wir das auch tun, auch an diesem Karfreitagabend, uns ganz neu in die Hände Gottes befehlen. Ausleger, ich lese ja immer viele Ausleger, das interessiert mich, was die gesagt haben. Die haben gesagt, man sollte eigentlich, Charles Haddon Spurgeon sagt, eigentlich jeden Abend sollte man so beten, Vater, ich lege meinen Geist in deine Hände. Und morgens, wenn wir aufstehen, Herr, ich lege meinen Geist in deine Hände, dass wir uns nicht bezaubern lassen von den verführerischen Bildern dieser Welt und dieses Lebens, sondern dass wir im Herrn ruhen und auch wissen, er weiß und er macht's recht. Und sie werden in der Ewigkeit Jesus nicht beklagen können, dass er falsch gemacht hat. Sie können nur sagen, es war wunderbar. Und darum ist es wichtig, dass wir auch die Begräbnisfeier zu großen Dankfeiern machen. Ich war sehr beeindruckt, wie beim Präsidenten Bush in den USA an seinem Begräbnis keine Ansprache gehalten wurde, sondern gläubige Enkelkinder haben nur Bibelworte gesagt. Und wie die Elisabeth von England jetzt beerdigt wurde mit allem Pomp eines Könighauses, keine Ansprache, kein Menschenruhm. Die herrlichen englischen Choräle, diese wunderbaren, Herr, bleib bei mir, der Abend bricht herein, was sie sogar bei der Hochzeit schon singen ließ, dieses herrliche Abschiedslied von Lütz, das wir neuerdings im Gesangbuch haben, in England so eine große Rolle spielt. Und dann nur Bibelworte. Und das ist das Allergrößte am Grab. Wir brauchen nicht mehr reden über die Leistungen unseres Lebens, sondern den großen Trost, den wir Christen haben, damit es die Ungläubigen noch hören. Wir haben eine Hoffnung, ewigen Lebens, eine Gewissheit ewigen Lebens. Wir sind bei dem Herrn und es ist gar nicht zum Trauern, sondern wir sind berufen zur Herrlichkeit in Afrika. Da holen sie die Trompeten raus und dann ist das ein fröhliches Spielen und Singen. Er ist beim Herrn. Er ist beim Herrn, das ist doch schön. Er hat die Krone des Lebens erreicht, das Allerhöchste. Und ich sage immer so gern, wenn heute Nacht einer heimgerufen würde, gibt es was Schöneres? Sie werden nichts versäumen, was in der Zeitung noch an Schrecklichem kommt, was die Politik noch macht und was an Kriegen noch abläuft. Ich glaube auch nicht, dass man das stoppen kann, diesen schrecklichen Krieg. Der wird ja mit jedem Tag schlimmer und jetzt wollen sie noch in China weitermachen. Wer hat das gedacht? Ausgerechnet die ganzen Friedensaktivisten liefern Panzer und alles. Wie geht das weiter? Freuen Sie, dass Sie im Herrn ruhen. Und sind Sie in ihm geborgen und danken Sie und geben Sie diesen Trost weiter. Im ganz schlichten Zeugnis, ich habe keine Angst mehr. Jesus ist da und er hilft mir durch, auch durch die Beschwerden des Sterbens. Das wissen wir, er macht's recht und wir dürfen da auch fröhlich hindurchgehen und geborgen sein. Noch ein letztes. Vor Jahren ist ja in unserem Fernsehen das gekommen von diesen Arbeitern aus Ägypten, 21, es waren nicht 20 aus Ägypten, 10 davon stammen auf der Arbeit von Maggie Gubran, einer Christin aus den Mittelvierteln von Kairo, die dort Jesus-Jünger geworden sind. Sie sind nach Libyen gegangen, um dort Geld für ihre verarmten Familien zu verdienen. Da war einer von Ghana dabei, der gehörte eigentlich gar nicht dazu. Und es war klar, dass diese islamistischen Terroristen sie umbringen wollen. Die haben so orangene Gewänder gehabt und sind dort am Strand geführt worden. Immer ging es bei uns in den Fernsehnachrichten durch. Und die haben noch mehrere Wochen Gehirnwäsche gehabt von den Islamisten. Und zwar die Drohung, hinter ihnen das Schwert hinter dem Hals. Und dann sollten sie rufen, Allahu Akbar. Und dann kam der Moment, und die ägyptischen Christen haben dieses Tonband angehört, sie brauchen ja solche Dinge nicht anhören. Was haben sie gerufen? Jesus, mein Heiland, für die Sterbestunde. Vater, in deine Hände befehle ich meinen Geist. Und der Herr hat sich stark gemacht. Und der Ghanäer hat gesagt, ich will auch dabei sein, wenn es ums Martyrium für Jesus geht. Und das ist so toll, dass wir sagen, was auch sei, keine Stunde dieser Welt ist mit dem zu vergleichen, was Jesus uns schenkt in seiner Todesstunde. Vater, ich befehle meinen Geist in deine Hände. Und als er das gesagt hatte, verschied er, was sind wir reich? Was haben wir für eine große Zukunft? Und was ist der Trost des Evangeliums? Von der Gewissheit, dass Jesus die Seinen nicht loslässt. Wir wollen noch beten. Herr Jesus, wir danken dir für den großen Trost, den du uns als der Gekreuzigte gibst. Danke für dein Wort, dass wir uns in deine Hände befehlen dürfen. Nein, wir sind nicht abhängig vom Zufall und von der Laune des Geschicks und von welchen Umständen dieser Welt, sondern du bestimmst über unser Leben. Auch die Krankheiten bestimmen uns nicht, sondern du bestimmst auch und gebietest auch über den Krankheiten. Und wir wissen, dass es nicht zum Tode geht, sondern zum Leben, zu dem du uns berufen hast. Jetzt gib uns das Geschick, wenn wir auch die Trauernden trösten, dass wir keine Sprüche machen, sondern dass du das Wort bekräftigst als der lebendige Heiland. Und danke, dass du am Kreuz gestorben bist und dass du des Todes Macht zerbrochen hast. Jesus lebt, mit ihm auch ich tot, wo sind nun deine Schrecken? Er lebt und wird auch mich von den Toten auferwecken. Danke, Herr Jesus, dass wir auf diese große Zukunft zugehen. Danke für diese Passionstage, für dein Leiden und Sterben. Amen.